Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Berufsbegleitend, also neben dem Job zu studieren, das ist eine echte Herausforderung. Zusätzliche Zeit müssen die Studierenden investieren. Die fehlt dann im Zweifel im Job, für andere Fortbildungen oder auch als Freizeit. Und es kann teuer sein. Gebühren fallen an, eventuell Fahrt- und Reisekosten. Wie kann die Finanzierung eines berufsbegleitenden Studiums gelingen? Damit hat sich Ulrich Müller vom Zentrum für Hochschulentwicklung, CHE, befasst. Hallo Herr Müller.
Ich grüße Sie, Herr Schütz.
Wenn wir jetzt nicht über einzelne Zertifikate reden, sondern über ein komplettes Studium, über welche Summen reden wir dann, wenn es um die Kosten eines berufsbegleitenden Studiums geht?
Ja, das Wort Studium umfasst ja einiges. Also es gibt natürlich die ganz kleinen Einheiten sozusagen, ein Semester, ein Zertifikatskurs, da reden wir von 3- bis 4-stelligen Eurosummen. Etwas mehr wird es dann bei Zertifikatsprogrammen. Da sind wir schon bei höheren 4-stelligen Beträgen, weil es da auch über 2-3 Semester geht, weil die so eine Art Kompaktstudium schon abbilden. Ganz spannend wird es dann bei kompletten Studiengängen, also entweder beim Zweitstudium oder bei einem Aufbaustudiengang. Das ist halt der große Unterschied. Mache ich das zum Beispiel an der Fernuni Hagen, einer staatlichen Hochschule, da reichen wahrscheinlich ein paar tausend Euro. Oder will ich ein MBA machen, also ein Master of Business Administration? Wenn ich da an eine renommierte private Hochschule komme, bin ich ganz schnell bei 40.000 und mehr.
Das klingt ja schon nach einem finanziellen Abenteuer, was da Interessentinnen und Interessenten eingehen. Wie sehr muss man das im Vorfeld durchkalkulieren? Also was müssen Interessenten denn alles so in ihren Kostenplan mit einrechnen?
Sie haben völlig recht. Was natürlich in meiner Berechnung noch eben völlig fehlte, waren ja die zusätzlichen Kosten. Also wir haben die Studiengebühren, ganz klar. Wir haben aber auch eventuell noch Studienmaterialien oder Exkursionen oder Anreisen oder Unterkunft. Wenn ich zum Beispiel einen Wochenendblock habe, irgendwo außerhalb meiner Stadt, wo ich wohne. Bei staatlichen Hochschulen kommen oft noch Semestergebühren hinzu für Studentenwerk und Co. Bei privaten Hochschulen noch Anmelde- und Prüfungsgebühren. Also es läppert sich schon.
Wenn ich das jetzt akribisch durchkalkuliert habe, was ist aus Ihrer Sicht der beste Weg, um das zu finanzieren?
Natürlich ist es am besten, wenn jemand anderes das zahlt, ne? Also ich kann es natürlich versuchen über den eigenen Job. Meinetwegen, ich bin Krankenschwester oder sowas und will jetzt die Akademisierung nutzen, weil so neue Stellenprofile entstehen und mache ein Pflegestudium. Dann habe ich recht gute Karten, da kann ich ja zum Beispiel mit Nachtdiensten irgendwie über die Runden kommen und das ermöglichen. Andere greifen vielleicht das Ersparte an oder machen die Lebensversicherung platt. Aber das stößt alles bei den meisten Menschen doch an Grenzen, weil man gerade eben auch bei einem Teilzeitstudium eben auch nur Teilzeit arbeitet, entsprechend weniger Geld hat. Deswegen, was natürlich optimal ist, ist eine Förderung durch den Arbeitgeber. Wenn der bereit ist oder sich überzeugen lässt, dass er auch was davon hat, von meiner Weiterbildung, meiner akademischen Weiterbildung, er gibt mir vielleicht einen Zuschuss finanziell, er stellt mich frei oder er bezahlt vielleicht sogar die komplette Fortbildung in der Arbeitszeit. Das ist natürlich der Optimalfall.
Wenn wir mal davon ausgehen, dass ich meinen Arbeitgeber, meine Arbeitgeberin nicht davon überzeugen konnte, dass sie mit mir diesen Optimalfall für mich persönlich zumindest mitgeht, bleibt dann eigentlich nur der Gang zum Kreditberater oder zum Kreditinstitut, zur KfW, wem auch immer, damit ich einen Kredit aufnehme?
Na, Kredite sind aus meiner Sicht immer die letzte Lösung. Es ist gut, dass es sie gibt und noch besser, wenn man sie nicht braucht. Und für viele, die es aus eigenen Mitteln nicht schaffen, das zu finanzieren und wo der Arbeitgeber sich auch nicht überzeugen lässt, es gibt zum Glück noch ein paar Stipendien. Es gibt zum Beispiel das Aufstiegsstipendium vom BMBF bis zu 2.700 Euro jährlich für Menschen mit abgeschlossener Berufsausbildung. Total spannend. Es gibt das Weiterbildungsstipendium, was sich auch vor allem an Leute richtet, die gerade eine Berufsausbildung hinter sich haben, maximal 24 Jahre alt und die parallel arbeiten. Es gibt regional teilweise Angebote, zum Beispiel in NRW den Bildungscheck. Aber das sind eher überschaubare Summen. Wir reden da von 500 Euro je Bildungscheck. Und es gibt zum Beispiel das Deutschlandstipendium. Also es gibt so ein paar einzelne Angebote für manche, aber eben leider nicht für alle.
Und vor allen Dingen bei den Summen, wenn Sie sagen, für ein MBA an einer privaten Universität zahle ich bis zu 40.000 Euro, dann ist das ja nett, wenn ich im Jahr 500 Euro von irgendjemandem bekomme, aber ein nennenswerter Faktor ist es ja nicht. Also es bleibt beim Kredit?
Für viele wird es darauf hinauslaufen und da muss man halt sehr gut überlegen, ob das lohnt. Ist das eine Investition, wo ich einen Aufstieg mit realisieren kann oder schieße ich das Geld in den Wind, weil ich vielleicht sogar das gar nicht schaffe, durchzuziehen neben dem Job? Also da muss man wirklich sehr genau überlegen, auf was lasse ich mich da ein, dass es nicht, wie Sie es eben sagten, ein Abenteuer ist, sondern dass ich einen Aufstieg realisieren kann.
wenn es das Erststudium ist, dann kommt ja auch immer noch das BAföG in Frage. Nur wenn jemand berufsbegleitend ein Zweitstudium machen möchte, dann fällt es flach. Ist das aus Ihrer Sicht eine schlaue Regelung?
Nein, Sie sprechen damit einen ganz, ganz wunden Punkt an im deutschen Studienfinanzierungssystem. Das BAföG ist da wirklich altbacken. Es gibt eine Altersgrenze, die hemmt. Teilzeitförderung wird generell ausgeschlossen. Das heißt, wenn ich neben dem Beruf studiere, ich habe keine Chance auf BAföG. Da geht es wirklich darum, ranzugehen. Und zum Glück haben wir ja, wenn man jetzt die Koalitionsvereinbarung der Ampelregierung sich anschaut, das ist ja etwas, was sie sich vorgenommen haben.
Und Sie haben die Hoffnung, dass sich bald da etwas tun wird?
Naja, der Entwurf steht schon im Vertrag drin, im Koalitionsvertrag. Ob das Realität wird, ist natürlich eine andere Frage. Aber ich bin optimistisch. Wir haben da mit Frau Stark-Watzinger wirklich eine starke Bundesministerin und sie ist in derselben Partei wie der Finanzminister. Vielleicht hilft das auch. Und die Stellschrauben, die beschreiben, sind genau die richtigen in der Koalitionsvereinbarung.
Wir nähern uns ja immer wieder dem Thema lebenslangen Lernen an, weil es einfach wichtiger wird, der demografische Wandel, der Fachkräftemangel. Haben Sie den Eindruck, dass die Politik begriffen hat, wie wichtig das Thema auch ist, dass sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer neben dem Job berufsbegleitend weiterbilden?
Es wird ja schon seit Jahrzehnten davon gesprochen, von lebenslangem Lernen. Und manchmal klingt das so abstrakt. Also auch wenn Bildungsforscher sprechen von zunehmend diskontinuierlichen Erwerbsbiografien oder von der sinkenden Halbwertszeit des Wissens. Das klingt so abstrakt und so lebensfremd. Ich glaube, dass es immer mehr bei den Leuten ankommt, dass das Chancen beinhaltet, dass man nicht sich weiterbilden muss, das lebenslang klingt ja auch wie so eine Strafe, sondern dass man immer wieder neue Chancen geboten bekommt. Und ich glaube, da ist viel in Bewegung, wo der Staat jetzt hinterherkommen müsste, auch entsprechend so die anachronistischen, die altbackenen Finanzierungsmodelle des Staates neu zu überdenken. Also wenn lebenslanges Lernen nötig ist und auch eine Chance ist, dann brauchen wir ein zukunftsfähiges Studienfinanzierungssystem, was am besten beim BAföG, was ganz unterschiedliche Bildungsbiografien auffängt, ganz unterschiedliche Studienmodelle und ganz unterschiedliche Lebenslagen.
Sagt Ulrich Müller vom Zentrum für Hochschulentwicklung. Herr Müller, ich danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Schütz.